Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Tele-Stammtischs. Einer besonderen Ausgabe, denn es ist die erste offizielle Ausgabe, in der ich ein neues Tool benutze. Wir können uns darüber freuen, dass ihr das, was wir jetzt hier gerade machen, auch in Videoform sehen könnt. Das Ganze wird, wenn es klappt, wie ich mir das vorstelle, sowohl auf Spotify als auch auf YouTube in Videoform zu sehen sein. Und auch auf Social Media findet ihr kleine, aber feine Ausschnitte von dem, was hier heute passiert. Und ich bin sehr zufrieden, heute zwei Gäste am Start zu haben, von denen wir einen Gast bereits kennengelernt haben, denn er ist bereits bei mir gewesen im Comic-Atelier, habe ich es genannt, im Podcast-Atelier beim Comic-Salon Erlangen vor 2 Jahren, weiß ich gar nicht so genau.
Zwei Jahre.
Genau. Und das war total toll, weil wir uns da nämlich schon über die Reihe unterhalten können, Content, die heute hier auch im Zentrum steht. Es gibt da unter Umständen ein paar Überschneidungen, aber ich bin mir sicher, dass es, weil eben die Reihe vorangeschritten ist, ich sie inzwischen komplett gelesen habe. Das war beim letzten Mal nicht der Fall, da heute noch ein paar mehr Fragen auf uns zukommen. Und ich freue mich sehr, dass er da ist und wir wieder diesmal digital den Weg zueinander gefunden haben. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Ich bin der Boris und jetzt digital hier.
Hi Boris. Und Boris, du hast zusammen mit einer Illustratorin den Weg erneut gefunden zum Splitter Verlag, bei dem bereits verschiedene Sachen sowohl von dir als auch von ihr erschienen sind. Und ich bin sehr froh, dass der liebe Max vom Splitter Verlag mich angehauen hat. Hey, hier, wie sieht's aus? Willst du das nicht mal genauer angucken? Und ich bin sehr froh, es getan zu haben. Denn so hatte ich die Gelegenheit, mir erneut etwas anzuschauen von einer Illustratorin, die ich schon ein bisschen länger auf meiner Wunschliste für Interviews am Start hatte. Nicht nur, weil ich sie schon gesehen habe bei ihren Werken, die sie bei Cosmic rausgehauen hat, einer sehr empfehlenswerten Science-Fiction-Anthologie, wo es weite Teile davon und plus extra Sachen auch noch gebündelt gibt im Buch Fly Me to the Moon, ebenfalls erschienen bei Atlantis. Freue ich mich doch sehr, dass sie jetzt da ist. Natürlich studierte, gelernte Charakterdesignerin, Illustratorin, hat viel tolle Sachen gemacht und wir müssen uns heute mal über Technik unterhalten. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Jo, hallo, ich bin Frauke.
Hallo Frauke. Ja, da habe ich doch jetzt hoffentlich keinen Mist erzählt. Frauke, wir haben uns persönlich noch gar nicht kennengelernt. Das ist heute das erste Mal, beziehungsweise ich habe mal kurz zugewunken beim Comic-Salon in Gönnheim. Da warst du auch, richtig?
Ja, genau.
Was ist das für dich für eine Veranstaltung? Ist was anderes als der andere Salon, oder?
Ja, nee, aber es ist eine sehr sympathische, kleine, feine Veranstaltung gewesen. Mir hat halt viel Spaß gemacht, ja.
Und können wir dich da irgendwann mal wieder treffen? Ist da irgendwas in der Richtung angedacht?
Momentan nicht konkret. Mal gucken.
Prima, ich bin mal gespannt, ob wir heute auch dazu kommen werden, über verschiedene Veranstaltungen in der Comic-Landschaft zu sprechen, von denen es nun wirklich auch viele gibt. Aber zunächst erst einmal werden wir natürlich Teile von dem wiederholen müssen, was wir auch zu Band 1 von Das Schiff der verlorenen Kinder erschienen beim Splitter Verlag bereits beim Interview besprochen haben. Also leichte Parallelen werdet ihr heute finden, liebes Publikum. Ja, und dann fangen wir mal ganz vorne an. Lieber Boris, seit wann kennst du eigentlich die Frauke?
Die Frauke kenne ich noch gar nicht so lang. Das war, jetzt müssen wir nachdenken, 2018 oder 2019. Mhm. Das war die Leipziger Buchmesse, wo es so furchtbar geschneit hat. Ich kenne Dirk schon ewig und Horst vom Splitter Verlag und die besuche ich gern. Und mein Bus zur Messe als Leipziger fährt nur alle Stunde. Und das heißt, ich bin, wenn ich eine Ausstellerkarte habe, zu früh drin. Oder sonst zu spät, weil der so komisch ankommt. Und da war ich frühzeitig da und habe gesagt, Mensch, ich besuche die beiden, Dirk und Horst, und bin da halt durch die Halle. Die waren noch nicht am Stand, kamen aber, als ich gerade gehen wollte. Und mit ihnen kam auch Frauke. Und Dirk wusste, dass ich gern Comics machen würde. Meine Zeichenfähigkeiten sind so, naja, nennen wir es minimal und sind damit nett zu mir. Dass es einfach nicht geht, dass ich das allein mache. Völlig katastrophal. Und er wusste, dass ich gern mit Zeichnern, Zeichnerinnen zusammenarbeite. Und Frauke war dort da und hat gerade ihren ersten Band grün. Dann kannst du es vielleicht leichter datieren. Dein erster Band war raus, der erste grün, der zweite war noch nicht raus. Und da hat Dirk gesagt, Mensch, wir haben hier eine Zeichnerin, schau dir das mal an. Die hätte Lust, vielleicht mit dem Autor zusammenzuarbeiten bei ihrem nächsten Projekt. Und hat mir so ein Grün in die Hand gedrückt. Und ich war extrem begeistert von den Zeichnungen und da haben wir uns kennengelernt, haben wir kurz gesprochen und dann, ja, uns Zeug hin und her geschickt und so ging das los.
Wann war grün? Das war doch dann bestimmt vor Corona, oder?
Ja, es wurde 2018 im September veröffentlicht. Nee, Moment. Eine Sekunde. Doch, 2018 im September. Es müsste dann 2019 gewesen sein, meine ich, ja.
Und das ist auch der Eindruck, den ich ein bisschen von den Jungs und Mädels vom Splitter Verlag habe. Wir kennen hier beim Podcast auch den Horst Gotter persönlich schon ein bisschen besser. Vor nicht allzu langer Zeit saß ich bei ihm auf dem Dachboden privat zu Hause und es gab ein riesen super duper exklusiv Special zu einmal alles, was Splitter und vor allem er im Konkreten gerade aktuell zu sagen hat. Und das ist ein super sympathischer Mensch. Denselben Eindruck habe ich auf jeden Fall auch von Max, mit dem ich auch schon ein paar Worte gewechselt habe. Trügt der Eindruck, sind die einfach mal unangenehm sympathisch beim Splitter Verlag? Kann das sein?
Stimme ich auf jeden Fall zu. Ich find's lustig, dass du auf dem Dachboden warst. Mich hat er in den Keller geschickt, als ich mal dort war. Aber das unterscheidet schon sehr. Nein, auch Dirk und alle anderen, die ich inzwischen kennengelernt habe, auf jeden Fall. Also sehr, sehr sympathische Truppe insgesamt. Und ja.
Die haben ja auch immer mal Menschen am Start, die dort aus der deutschsprachigen Comic-Szene kommen. Also es ist ein bisschen auch so, dass die lokale Szene da definitiv unterstützt wird, parallel zu dem, was dort an Lizenzprodukten auch erscheint. Volker, wie bist du mit dem Splitter Verlag in Verbindung gekommen?
Ich habe auf einer Leipziger Buchmesse, bin ich mit einer Mappe rumgegangen, habe einen Verlag für mein Comic-Projekt gesucht und dabei wurde mir ein Splitter Verlag empfohlen. Und dort habe ich mich vorgestellt. Beim ersten Mal war es noch nicht so weit. Beim zweiten Versuch hat es dann geklappt. War ganz unkompliziert eigentlich.
Also die ganz klassische Mappensichtung hast du dann da auch mitgemacht. War die analog, war die digital? Wie läuft das eigentlich so ab bei dir?
Das war direkt bei der Messe. Das ist dann am einfachsten, weil man direkt Feedback bekommt und nicht erst lange auf eine Antwort-Mail warten muss. Es gibt mittlerweile auch feste Mappentermine bei den Messen. Was sehr praktisch ist, dann weiß man genau, wann man vorbeikommen kann, wenn gerade Zeit ist. Sonst muss man gleich ein bisschen warten, bis der jeweilige Redakteur gerade am Stand ist und sich Zeit nehmen kann. Aber an sich ist das sehr unkompliziert. Muss man sich auch nicht irgendwie vorfürchten oder so. Die Leute sind, wie gesagt, sehr nett.
Ja, die Leipziger Buchmesse ist laut Aussage vom Horst auf jeden Fall auch immer so ein bisschen so deren Veranstaltung des Jahres, wo sie letztlich auch so wahnsinnig viele Veranstaltungen machen sie jetzt ja nicht, neben dem Salon vielleicht noch, wo sie einfach auch da Geld in die Hand nehmen und auch Programm am Start haben und eben auch mit tollen Artists vor Ort sind, um dem Publikum die Möglichkeit für Signaturen zu geben und eben auch die generell aktuellen Werke vorzustellen. Und du hattest da Grün gemacht. Grün ist das eins der wenigen Sachen von dir, die ich aktuell noch nicht kenne. Vielleicht willst du uns noch kurz erzählen, was Grün ist, bevor wir auf die aktuelleren Sachen zu sprechen kommen.
Grün ist eine Geschichte zwischen Science Fiction und Fantasy. Es geht um eine Art grüne Krankheit, die die Pflanzen befallen hat und sie lebendig werden lassen hat und die jetzt einen Planeten bedroht. Und um diese Flut aufzuhalten, macht sich eine junge Frau auf den Weg und sammelt auf den Weg verschiedene Begleiter ein.
Und soweit ich das Artwork sehe, ist es auf jeden Fall auch schon mit deinem ganz klassischen, typischen, sage ich mal, nicht klassisch, typischen, auch organischen Inhalten natürlich auch, die organischen Designs. Ist auch schon dieser technische Aspekt so mit drin?
Bei Grün war ich, glaube ich, noch sehr stark in meiner Möbius-inspirierten Farbe drin gewesen. Ich glaube, das sieht man bei dem noch am meisten. Da habe ich mich davon ein bisschen inspirieren lassen. Definitiv auch bei den Wüstenlandschaften. Ich zeichne nicht so gerne gerade Linien, deswegen kommen mir natürlich die organischen Formen einfach sehr entgegen. Und das sind Sachen, die mich dann auch interessieren. Also die Vermischung von technischen und organischen.
Mhm. Es ist ja tatsächlich so, dass das aktuelle Werk, das Schiff der verlorenen Kinder, ja gar nicht eure erste Zusammenarbeit gewesen ist, Boris. Ihr habt ja euch bereits auf seinem anderen, zu etwas anderem zusammengefunden, das ebenfalls beim Splitter erschienen ist. Die Rede ist von Die Schöne und die Biester. Und ich wäre jetzt überrascht, wenn das kein Märchen ist, Boris. Was ist das denn für ein Buch?
Ja, Märchen ist so eine Sache, ne? Das war unser erstes Werk eben zusammen und da hatten wir verschiedene Sachen überlegt. Ich hatte Frauke mehrere Sachen, als wir uns kennengelernt haben, zugeschickt und das basiert, ist praktisch die Comic-Fassung von einer Kurzgeschichte von mir, die dann nochmal für den Comic überarbeitet wurde, so minimal. Also zum einen das Alter der Hauptfiguren wurde angepasst und Kleinigkeiten halt verschoben. Und es ist ein Märchen, wenn man so will, ist aber ursprünglich für eine Lesebühne geschrieben worden in Berlin, die ich hatte. Und dort haben wir sehr, sehr groteske und alberne Dinge gemacht. Also es nutzt die Märchenstruktur und zerschlägt klassische Märchenbilder eigentlich mehr, dass es völlig die absurd und auf die Spitze treibt und völlig überdreht. Also wer jetzt hier irgendwie ein nettes, schönes Märchen mit Happy End erwartet, liegt dort komplett falsch. Und die Kurzgeschichte hieß noch Krieg den Tauben, weil es darum geht, dass Kopfgeld auf Tauben ausgesetzt werden und ein König aufgrund einer Prophezeiung beschließt, alle Tauben in einem Land zu töten und deshalb das ganze Land verschuldet. Sehr einfach zusammengefasst.
Und vielleicht liegt es auch an der Stilistik, aber ich blätter hier gerade so durch die Leseprobe, die ich davon sehen kann. Spielen hier auch Kinder die Hauptrolle? Kann das sein?
Ja, was heißt Kinder, junge Erwachsene, wenn man so will, oder so Heranwachsende.
Genau. Ja.
Eben ein der Königssohn als Kontrapunkt zu einer Bäckerstochter. Und ja.
Dann wäre das nämlich eine der Parallelen auf jeden Fall auch zum Schiff und auch eine Frage, die ich kombinieren kann mit etwas, das die Community gestellt hat. Denn ich habe via Instagram die Leute, die also mein Publikum gebeten, doch vielleicht Fragen zu stellen. Und tatsächlich sind aufgrund der Kurzfristigkeit immerhin zwei Fragen zusammengekommen. Denn es fragt jemand relativ konkret nach einem Buch von dir, einer Buchreihe. Denn du bist ja außerdem auch Autor der Reihe der Drachenflüsterer-Saga. Und da möchte schlichtweg jemand wissen, wann es weitergeht.
Ja, das kann ich tatsächlich noch gar nicht beantworten. Drachenflüsterei ist, und da könnte man nochmal die Kurve kriegen, da gibt es immer drei Illustrationen drin und die machen Dirk und Horst zusammen seit 2008. Also von dem her, da war der Kontakt zu Splitter schon da. Hancock macht die Karten und aktuell gibt es keinen Plan, wann der nächste Teil kommt. Jetzt habe ich einen anderen Roman geschafft und eine andere Romanreihe begonnen. Die ist aber alles noch nicht angekündigt. Ich möchte aber noch mindestens einen Band schreiben im Drachenflüsterer und der war so, den hatte ich immer parallel. Also der erste Band ist, glaube ich, vor 16 Jahren ungefähr, 16, 17, 16,5 Jahre erschienen. Und ich mache immer mal andere Bücher dazwischen, dann da ein Band, da waren längere Pausen dazwischen. Ich habe noch zwei Sachen, die offen sind und ich weiß nicht, ob ich die in ein oder zwei Bänden erzählen kann. Drum kann ich jetzt nicht konkret antworten, wann das ist. Das hängt ja ein bisschen von mir ab, das hängt vom Verlag ab, das hängt von Ideen, Inspirationen ab. Und mir ist die Reihe echt wichtig und ich wollte immer nur weiterschreiben, wenn ich sage, okay, der nächste Band wird gut und nicht einfach, oh, ich muss weiterschreiben, weil es meine Reihe ist, die laufende Reihe ist, die, sonst habe ich viel Einzelromane geschrieben oder Zweiteile, aber sonst war das meine Reihe. Und wenn ich sage, ich überhaste jetzt den nächsten Band und bin eigentlich noch nicht rund damit, dann schieße ich nicht einen Roman ab, sondern ich habe das Gefühl, ich vernichte für mich eine ganze Reihe, so ein wesentliches Werk von mir oder etwas, was mich jetzt wirklich bald 20 Jahre begleitet. Und das will ich weder mir noch den Lesern antun. Also einfach. Und da muss ich noch gucken, wie ich es ganz rund kriege, wenn ich da dann die Idee und Inspiration jetzt wieder habe. Jetzt hatten mich die anderen Dinge eben überfallen. Und dann.
Wie schön, da geht mir das Herz auf, dass ein Künstler von sich sagt, dass er eben seine Reihe durchaus offensichtlich zu schätzen weiß und sich nicht dem kommerziellen Druck der Fans hingeben möchte, sondern hier rein auch vor allem diese künstlerische Perspektive mit hat. Finde ich toll.
Ja, so muss er sein. Ich meine, im Endeffekt werden ja auch die Fans nicht glücklich, wenn ich denke, ich muss es überhasten, muss schnell, Mensch, da wird gewartet, jetzt, ich kann da was machen und
ja. Liebe Grüße an Star Wars und Marvel. Sag mal, Frauke, wie sieht das aus? Hast du den Drachen für die Flachenflüsterer zufällig gelesen? Sagt dir das was?
Ja, hatte ich gelesen, ja.
Hast du da Bock auf eine Comic-Umsetzung? Können wir hier was teasen?
Ja, ich glaube erst mal nicht, nein. Aber ja, ich habe, Boris hat mir ein paar Bücher zugeschickt gehabt, damit ich ein bisschen vertraut wird mit seinem Schreibstil. Dann habe ich auch einiges von ihm gelesen. Genau, das hat mir eben entsprechend auch gefallen.
Ja. Sehr gut. Dann lass auf jeden Fall jetzt endlich doch mal, ich habe es lang genug versprochen, auch zu sprechen kommen auf die vier Bücher, die ich jetzt hier lesen konnte. Es ist tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube im Februar war es, der inzwischen vierte Band von Das Schiff der verlorenen Kinder erschienen. Und so viel sei mal verraten, es geht offensichtlich um Schiff und es geht offensichtlich um Kinder. Bevor ich hier den Versuch starte, irgendwie im Ansatz, die Geschichte zusammenzufassen oder irgendwie so, sage ich mal, den Pitch zu geben, möchte es gerne mal an den Boris weitergeben, diese Bitte. Versuch uns doch mal kurz zu sagen, wovon die Reihe ungefähr handelt, ohne zu viel zu spoilern. Und das wäre super lieb von dir.
Ohne zu viel zu spoilern. Im Endeffekt gibt es eine Welt hinter der Welt, die diese Rückseite der Wirklichkeit genannt wird. Und dort gab es, ich gehe jetzt auf den Hintergrund der Geschichte, ein Schiff, das sich dort bewegt in einer Welt, die oder auf einem Meer, die Nimmersee genannt wird, in Anlehnung an Peter Pan. Und dorthin verschlägt es Kinder und Jugendliche, die in unserer Welt unglücklich sind, die fort wollen, die sich selber fort wünschen, weil sie in akuten Bedrohungssituationen sind, weil sie permanent unter Druck von ihren Eltern stehen oder unter körperlicher Gewalt, dass sie geschlagen werden, was auch immer. Oder die Eltern schicken sie weg, also Leute, die hier einfach weg wollen. Und die können sich dort hinwünschen auf dieses Schiff, verschwinden aus der Wirklichkeit, tauchen dort auf und zwar mit ihrem Zimmer, in dem sie sich gerade aufhalten. Und so wächst ein riesiges Schiff zusammen, das dort fährt. Dummerweise wäre das ja keine lange Geschichte. Sie sind jetzt glücklich. Dieses Schiff wurde von Monstern in die Hände genommen und zwar, wenn man so will, die Menschen, die Kinder und Jugendlichen in der Wirklichkeit bedrohen, kriegen ihre monströse Essenz dort auch in eine Form, wenn man so will. Das heißt, die tauchen dort als Werwölfe, Vampire, Zombies oder andere Monster auf und haben in der Form letztlich das Schiff übernommen, das Schiff in ewige Dunkelheit geführt und dort steckt das Schiff jetzt fest. Die Kinder und Jugendlichen, die sich die Verschollenen nennen, sind dort gefangen und zwei Brüder tauchen dort auf und zwei Mädchen, die treffen sich zusammen zu viert, können sich verstecken vor den Monstern und leben in einem geheimen Labyrinth, in einem geheimen alten leeren Maschinenraum, in einem Versteck, alten Versorgungsrohren, parallel zu den Monstern und fangen an, dort zu agieren. Das jetzt mal ganz hölzern zusammengefasst.
Aus Sicht deines Lesenden steckt hier unheimlich viel drin, über das wir auch das man auch interpretieren kann. Und ich bin gespannt, was wir da im Detail vielleicht heute noch auch an Intentionen aus euch herausbekommen, wie es denn tatsächlich gedacht war. Was war denn deine Inspiration dazu, das Ganze zu machen? Gab es da irgendwelche Anlässe? Was war deine Inspiration, diese Geschichte zu schreiben, die ja ursprünglich von dir stammt, soweit ich es verstanden habe?
Ja, die Geschichte stammt von mir. Die Inspiration ist immer schwer zu finden, aber das war oder schwer genau festzumachen, aber es war einer von diesen Momenten, wo ich sagte, ich habe eine Idee, ist ein paar Jahre her, wie gesagt, vor dem ersten Band, und ich habe eine Idee und ich wollte diese Idee haben. Ich war glücklich, die tauchte einfach sofort auf, dieses Schiff, das Meer, die Parallelwelten, das war innerhalb von ein, zwei Sekunden plötzlich in meinem Kopf komplett da, ohne dass ich genau weiß, warum und wieso. Ich sag gleich noch ein bisschen was dazu und wusste dann, ich muss das schreiben. Und ich konnte es mir als Kinderbuch, als Horrorbuch für Erwachsene oder als Comic vorstellen, im selben Moment, jeweils komplett anders ausgearbeitet, die Idee, aber es war alles da. Ich wollte es eigentlich in allen Arten, ich wollte es immer erzählen. Es war so eine, ich will diese Idee. Und hatte aber da, weil wir gerade fertig waren mit Die Schöne und die Biester, das Frauke geschickt, ob sie Lust hat, das umzusetzen, weil ich es einen sehr stark auf visuell gesehen habe. Und Frauke hat Lust und damit musste alles andere hinten anstehen sozusagen und ich habe das erzählt und ich glaube, für mich ist die Inspiration in solchen Geschichten ständig dieses Spannungsfeld für, dass ich mag Kinder-, Jugend-, Bücher, Geschichten. Ich habe Erinnerungen an ein paar so eigene Kindheitserlebnisse und sonst was, die ich aber eher positiv sehe und habe dann eben, und da kommen wir vielleicht auf den Punkt, den meinst, ich habe Zivildienst in der Kinderpsychiatrie gemacht, habe also 15 Monate mit Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 13, also offiziell bis 12. Wir hatten einen 13-Jährigen dabei, der sehr, sehr kindlich war und hat gesagt, der wird in der Jugendstation aufgefressen, den lassen wir noch bei den Kindern. Und mit denen habe ich halt einfach 15 Monate gearbeitet und habe dort verschiedene Schicksale gesehen, die mir immer noch nachgehen und ich glaube, das ist dieses Spannungsfeld, dass ich diese Kinder-Jugendgeschichten mag, aber eben nicht nur die netten und Kinderbuchreihen, sondern eben auch Sachen, die ganzen Klassiker von Krieg der Knöpfe über Herr der Fliegen, Schatzinsel und solche Sachen, die spielen alle eine Rolle und das sind die eigentlich Sachen, die sind nicht nicht ganz einfach, sondern kompliziert und auch als Erwachsene zu lesen. Huck Finn, Tom Sawyer, alles so Grenzgänger. Sind das jetzt Kinderbücher? Sind das Erwachsenenbücher? Man weiß es nicht genau in manchen Fällen. Manchen ist klar, manchmal ist es so auf der Kippe. Und in dem Bereich bewege ich mich gern. Es von Stephen King liebe ich unheimlich, um jetzt ein Erwachsenenbuch zu titeln, aber mit Kindern als Hauptfiguren. Und das hat alles wahrscheinlich damit reingespielt. Und wo jetzt die konkrete Idee herkommt, dem Moment ist dann nicht sofort festzumachen und nicht eins zu eins festzulegen für mich, aber weil mir dieses Bild so, ich glaube, weil dieser ganze Hintergrund in mir steckt, hat mir dieses Bild plötzlich etwas gesagt, diese Vorstellung von dem, wie könnte denn diese fantastische Welt sein, dieser Hintergrund, und dann war es da und ich fand das halt einfach so, ja, so plastisch, so vorstellbar, dass ich es unbedingt erzählen wollte, wie wird man erwischt? Wie wehrt man sich gegen die Monster? Wie führt man seine inneren und äußeren Kämpfe? Und ja.
Absolut. Gerade die Geschichte, dass du sagst, du konntest da zumindest punktuell auch deine Gedanken und Erlebnisse bei in dieser Kinderpsychiatrie mit einbauen, das glaube ich dir sofort. Ich habe das gelesen und hatte sofort das Gefühl, wow, das ist ja unfassbar spannend. Denn auch wenn wir bis vielleicht auch bei den Protagonisten Leo und Felix nie so richtig wirklich genau sehen, was eigentlich den Kindern passiert ist, warum die eigentlich fliehen wollen, so können wir es doch teilweise zumindest erahnen oder hineininterpretieren, weil das eben auch gar nicht das Thema ist deines Buchs. Die hatten offensichtlich Grund genug zu fliehen. Und das fand ich wirklich sehr faszinierend, war für mich ein wirklich sehr spannender Aspekt auch an der Reihe. Frauke, was hat dich daran interessiert? Das sind ja dann doch gleich 4 Bücher geworden, was schon auch, denke ich, eine ziemliche Mammutaufgabe gewesen sein dürfte. Was hat dich da inspiriert und motiviert, dich da an die Arbeit zu machen?
Also einerseits wollte ich auch gerne mal eine Reihe machen. Schöne und Biester war jetzt Einzelband. Zusammenarbeit hat wunderbar funktioniert. Dementsprechend würde ich da auch sehr gerne weitermachen. Die Geschichte an sich hat mich sehr gereizt. Ich habe vorher noch nichts wirklich konkret in Richtung Horror gemacht. Ich bin auch mit dem Genre an sich nicht so vertraut gewesen. Aber ich mochte diesen Kontrast zwischen den jungen Protagonisten und der doch sehr düsteren und teilweise sehr drastischen Geschichte sehr. Der Pluspunkt war natürlich, dass ich mir jede Menge lustiger oder gruseliger Kreaturen ausdenken durfte. Also allgemein, ich hatte bei der Geschichte viele Freiheiten, was die Designs der Monster anging. Was kleinere Aspekte wie der konkrete Ablauf einer kleinen Action-Sequenz etc. angeht, hatte ich auch Freiheiten gehabt. Dementsprechend hat sich das für mich auch nicht so direkt angefühlt, als würde ich nur die Vision von jemand anderem ausarbeiten oder das Projekt von jemand anderem zuarbeiten. Da hatte ich dann auch kein Problem, dass es eine längere Geschichte wurde.
Okay, da werden wir natürlich auch im Detail drauf gehen, gerade auf die Atmosphäre und auf die Inhalte. Es gibt so viele Dinge. Also ich würde jetzt einfach mich mal ein bisschen an den Büchern langhangeln. Ich habe die netterweise alle als PDF bekommen. Ist auch eine interessante Erfahrung, ein Buch, das tendenziell wahrscheinlich auch als großes klassisches Splitteralbum daherkommt, hier auch so 11 Zoll zu lesen. Aber es hat funktioniert, auch wenn ich sehr gespannt bin, dann mal das echte Buch davon in der Hand zu halten. Und ein Aspekt ist es ja, dass diese Kinder da offensichtlich nicht nur vor Situationen, sondern auch vor Menschen fliehen, wenn man so will. Und diese Menschen in einer Interpretation dann aber auch in der anderen Welt auftauchen. Sie werden dort als Monster dargestellt und das sind halt so die Antagonisten in unserer Geschichte. Da gibt's ganz viele Arten von Antagonisten. Es sind nicht einfach alles irgendwelche Slendermans, sag ich mal, oder irgendwelche schwarzen Schatten oder so, sondern ganz viele einfach Inspirationen und Ansätze, wie Monster dargestellt werden können. Ich erinnere mich beispielsweise an eine vampirähnliche Figur, eine große Rolle spielt eine wolfsähnliche Figur. Da habe ich dich richtig verstanden, du hattest, liebe Frauke, bei der Auswahl der Designs, die kam dann tendenziell von dir, oder hat Boris da schon gesagt, hier, okay, das sollte jetzt aber doch eher ein Wolf sein?
Ja, nee, das auf jeden Fall. Also die Monster, die dann wirklich relevant waren, jeweils für die einzelnen Geschichte, die waren natürlich vorgegeben. Zum Beispiel war das jetzt im ersten Teil, dass es ein Werwolf ist, dass eben diese klassischen Märchenfiguren vorkommen. Das war auch vorgegeben. Bei den sehr abstrakteren Monstern hatte ich dann sehr freie Hand zum Beispiel gehabt. Und auch später in weiteren Bänden, wenn mehrere von diesen Kreaturen auch wirklich auftauchen, hatte ich dann auch sehr freie Hand gehabt.
Mhm. Auch bei den eigentlichen Charakterdesigns im Zentrum unserer Geschichte stehen sowohl die beiden Brüder Leo und Felix, als auch die Mädels Azra und Chrissy. Warst du da frei oder war klar, okay, das brauchen eine Blonde, wir brauchen eine Braunhaarige, wir brauchen offensichtlich zwei Jungs unterschiedlicher Größe, damit die optisch unterscheidbar sind? Wie war es da mit Vorgaben und Design?
Nein, also bei Azra war klar, es ist eine andere Nationalität, dementsprechend sieht sie auch passend aus dafür. Bei den anderen Kindern hatte ich freie Hand, also ich wusste, wie alt sie sein müssen, was für Charakterzüge sie natürlich haben. Ich habe das dann auch alles mit Boris abgesprochen, ihm meine Entwürfe zugeschickt. Genau, aber sonst habe ich relativ frei entworfen. Ich habe eben darauf geachtet, dass sie sich unterscheiden, was Gesichtszüge angeht, die Größe, die Körperform etc. Das ganz grundlegende Dinge.
Ja, wenn ich mich da kurz noch einmischen darf, ich will das ja auch gar nicht vorgeben. Also den Werwolf war praktisch wirklich das, wo ich sage, den wollte ich, weil der Werwolf einfach diese Gewalt und diese Verwandlung in das Monster, das ist so wie Jekyll und Hyde oder der Werwolf, also auch das Übergriffige von dem, in dem Fall Großvater, darstellt. Aber ansonsten, warum soll ich, der mit Worten kann, etwas Visuelles jemandem vorschreiben, der visuell mir zehnfach überlegen ist? Also warum sollte ich Frauke irgendetwas, also dahingeben? Und sie hat, ich liebe einfach die Monster von Frauke und die Kreaturen, weil die so eigen und seltsam und ungewöhnlich sind. Und ich würde ja wirklich mir selber schaden, wenn ich beschließe, oh Frauke, mach jetzt bitte exakt das wie ein Vampir, den man aus Serie X kennt, ein Zombie, wie er da aussieht, sondern ich habe versucht, mit den Worten irgendetwas zu schreiben, was im Extremfall war einfach irgendein Monster, da stand einfach tatsächlich drin, irgendein Monster, du hast schon Fantasie im Skript, oder eben, was die Atmosphäre in dieser Szene verlangt. Und das war im ersten Band, ja, die meisten sehen es ja nicht, aber ich glaube, im ersten Band hatten wir ja, ich halte es einfach trotzdem in die Kamera, vorne so ein Vorsatzblatt, was einer alten Seekarte angelehnt war. Und allein da waren lauter seltsame Kreaturen schon drin, wo man sieht, also sogar einen Fernseher mit Armen oder sowas. Und das ist einfach toll, wenn Frauke da losgelassen wird. Und drum konnte ich dann später überlegen, okay, jetzt habe ich aus Band 1 irgendwelche Monster, jetzt kann ich Band 2, 3 überlegen, ob ich eins davon für mein Skript haben will. Also den Nachtturm habe ich auch zum ersten Mal überhaupt auf dieser Karte gesehen. Das war Frauke, die eine Zeichnung gemacht hat von so einem Leuchtturm. Und das hat dann meine Assoziation zum Nachtturm überhaupt gebracht. Also Band 3 wäre sonst anders gelaufen, aber da hatte ich plötzlich eine Idee, die sich dann mit der alten Idee von mir verknüpft hat im Kopf, und so war es da. Und das ist eben das Tolle, wenn du zusammenarbeitest mit jemand anders, dass ich sage, bitte liefer mir und führ nicht aus, sondern bitte, Frauke, tu, sei fantasievoll. Und also formuliere ich nicht so, aber das ist ja meine Hoffnung, dass ich sage, ich will ja, dass das eine Zusammenarbeit ist und nicht ein ja.
Fantastisch. Daran merkt man natürlich auch, dass eben dieser quasi Cocktail eurer beiden, eures kreativen Schaffens auf jeden Fall auch ist. Und keine Sorge, wir gehen auf jeden Fall noch auf einzelne Punkte ein. Allein schon, was ich hier gefühlt an Wimmelbildern gefunden habe, ist ja fantastisch. Da könnte ich mich ja stundenlang drin verlieren. Das finde ich toll. Aber ich habe dich jetzt, um da vielleicht noch eine Sache rauszugreifen, richtig verstanden. Es gab also nicht von Anfang an relativ fertige Skripts für 4 Bücher, sondern das war Work in Progress. Es ist entstanden während der Zusammenarbeit.
Ja, also so schreibe ich aber auch meine Romane. Also ich mache nie ein komplett fertiges Skript. Das heißt, wir wussten, wir hatten mit Splitter gesagt, es wären 4 Bände. Also das wusste ich und von vornherein und wo die Geschichte raus soll. Also es gab zwei, drei Varianten für den Schluss, die ich offen hatte, wo ich gesagt habe, ah, wir müssen da und da hin. Ich will jetzt nicht spoilern. Und da gibt es für mich 2 oder 3 Varianten. Ich hatte ein ganz tolles Bild im Kopf, wo ich es mir visuell, weil ja Comic vorgestellt habe, das dann verworfen worden. Von mir schon, Frauke wusste davon gar nichts. Aber ich habe es in der Geschichte nicht zu dem Bild geschafft, nicht sinnvoll. Drum habe ich gesagt, gut, dann können wir das ergibt keinen Sinn. So toll es aussehen würde, so visuell, es gibt inhaltlich keinen Sinn. Drum habe ich es wieder verworfen. Aber so weiß ich wohin. Aber diesen Kampf, den sie auf dem Nachtturm oder die Erlebnisse um den Nachtturm herum, da hätte man ja Pendants woanders haben können. Es musste nicht zwingend ein Nachtturm sein. In meiner ersten Idee, in dem Skript, wo ich angefangen habe zu schreiben, natürlich war dann relativ schnell klar, als ich das Bild gesehen habe, wow, der Nachtturm ist es, der muss es sein. Und das heißt, ab Band 2 war ja auch klar, dass es der Nachtturm sein muss für mich, also wie es in meinem Kopf abläuft. Und wichtig war einfach, ich wusste praktisch, wo Band 4 landet. Wo wir da landen, das wusste ich in Band 1. Aber Band 2 und 3 hat sich zum Teil ergeben und Band 2 auch aus der fantastischen Kreatur, die Frauke am Schluss von Band 1 mir hingehauen hat. Die finde ich großartig, der Angstfresser, der auf der Kanone reitet als Bild. Und der war so toll, dass ich einfach sage, da wurde dann mehr. Also das greift so ineinander immer. Und ich kann es gar nicht nachvollziehen mehr, wann was
entstanden ist inhaltlich.
Wie fertig war sozusagen. Also die grobe Handlung, ja, aber die Details und die Ausführungen, die passieren ja dann während dem,
Es sind dann doch ein paar Jahre auch ins Land gezogen, in denen das entstanden ist. Deswegen kann man das auf jeden Fall nachvollziehen. Bisschen Zeit ins Land gezogen ist ja auch für unsere Figuren. Diese Figuren, also im Mittelpunkt eben die vier genannten, die entwickeln sich ja. Das heißt, sie kommen mehr oder weniger unvorbereitet, natürlich unvorbereitet in diese, nennen wir sie mal, Abenteuer-Fantasy-Welt und wissen gar nicht genau, was da passiert. Und wir schauen den Figuren dabei zu, wie sie sich einfach entwickeln. Das sind am Ende der vier Bücher andere Figuren als zu Beginn. Zumindest die beiden Brüder, von denen kann man das auf jeden Fall sagen. Wie bist du an die Figuren rangegangen, an die vier? War dir von Anfang an klar, was für Figuren, Charaktere du brauchst, um die Geschichte zu erzählen? Wie viel hat sich dann da vielleicht auch noch in den Figuren geändert? Was war vielleicht anders geplant? Vielleicht kannst du uns was zu den vier Charakteren sagen.
Die vier Charaktere waren tatsächlich relativ so geplant, wie sie sich dann entwickelt haben im Groben. Also die, um mal spoilerfrei zu reden, das Verhältnis der Brüder, wie die sich das kippt von dem Älteren zum Jungen, dieses, sagen wir, das Machtverhältnis durch die Fantasie des Jüngeren, das war angedacht. Das ist ja essentiell für die Geschichte. Das musste ich am Anfang wissen. Das kann nicht unterwegs passieren. Chrissys Entwicklung ist anhand zwar von den einzelnen Figuren, aber das war eigentlich ja auch relativ die entscheidende Entwicklung bei Chrissy findet tatsächlich im Band 1 statt, finde ich. Verstärkt sich dann in den anderen. Dieser Moment, dieses aus dem sich verschanzen und sich wehren, dieser Wechsel, wo sie noch die Hilfe von den anderen anfangen hat, aber sich komplett befreit von Selbstbewusst und Stärke wird, einfach über die Freiheit, die sie erlangt durch ihren gewonnenen Kampf. Und Asra ist mehr oder weniger der Ruhepol. Asra ist die schon sehr viel länger dort ist. Asra muss eigentlich aus sich raus, ist sie erstmal der große Anker für die anderen, egal wie sehr Leo meint, er wäre der King. Sie ist der Ruhepol, sie weiß Bescheid, sie kennt das Labyrinth, sie weiß es, aber was sie sich entwickeln muss, ist einfach auch dieses Kämpfen aus der Situation raus, weil aus dem Einzelgängerischen, aus dem ich bin hier allein und habe allein überlebt, ist sie plötzlich Teil einer Gruppe. Und das ist etwas, was in einem Roman tatsächlich besser erzählt werden könnte als im Comic, so gern ich den Comic mag. Aber das Innenleben von Asra oder von allen Figuren kommt im Comic ja manchmal kürzer. Alles, was du mit deinen Gedanken tatsächlich ausmachst, kannst du erzählen, aber es ist im Comic schwieriger als im Roman oder Platz aufwendiger und der Roman gibt dir andere Möglichkeiten und du musst ja dann dies nutzen. So ist die Asra-Geschichte, wie sie ihre Schritte macht, sich zu befreien von der Einsamkeit, die passieren eher in ihrem Inneren, aber man sieht, wie sie Chrissy hilft in einem Dialog oder mit Chrissy, mit ihrem Wissen über das Schiff, den anderen Anker bietet und damit selber sich weiterentwickelt. Das sieht man mehr indirekt. Das ist, glaube ich, am schwersten über die Reihe so bewusst, weil es keine großen Ereignisse sind, die bei ihr so diese großen Einschläge machen oder die offensichtlichen, sag mal so.
Frauke, wie sah es bei dir aus mit den Figuren? Wie bist du daran gegangen? Das sind ja nun Kinder, junge Menschen, schätzungsweise irgendwas zwischen 6 und 12, 13 Jahren alt. Was war da für dich, dass die Herangehensweise an die Figuren, was war vielleicht auch die Herausforderung, da Kids darzustellen oder junge Menschen darzustellen? War das überhaupt eine oder machst du das besonders gern? Wie bist du an die vier Figuren drangegangen?
Also es war das erste Mal, dass ich wirklich Kinderfiguren hatte. in der Geschichte, also die wirklich auch jüngere Kinder sind. Ja, mit Darstellung vom Alter hatte ich da immer ein bisschen Probleme.
Ja. Wenn wir uns mal konkret zum Beispiel die Mimik rausgreifen wollen. Ich sehe jetzt gerade hier, ich blätter nur über die ersten Seiten, da sehen wir das sofort. Das sind Kinder. Also gerade der Kleine, der Felix, der ist definitiv noch ein Kind und Leo ist auf dem besten Weg, da aus dem Kindsein rauszuwachsen. Aber allein schon die Mimik, wir sehen wirklich Angst. Ich gucke dem Felix ins Gesicht und weiß, der hat gerade Angst und das würde ich auch erkennen, ohne dass er mir das in der Sprechblase verrät. War das für dich eine Herausforderung, diese Mimik, dieses Gefühl zu präsentieren? Oder hast du da vielleicht irgendwelche Referenzen gehabt? Oder ist es einfach was, was so aus dir rauskommt, weil du das da zum Beispiel schon gut kannst und aus anderen Werken da schon Erfahrung hast?
Also ich arbeite also auch bei eigenen Sachen hauptsächlich wirklich übers Visuelle. Also wir hatten jetzt bei dem Band auch nichts, keine Gedankenblasen dabei, wo man wirklich ins Innenleben der Figuren reinschauen konnte. Dementsprechend achte ich ja von vornherein einfach darauf, dass die Mimik das auch transportiert oder die Körperhaltung. Und liegt da so mein Schwerpunkt drauf, dass das gut lesbar ist für den Leser. Ja, zur Mimik ganz klassisch mit einem kleinen Spiegel neben dem Zeichentisch. Das funktioniert immer super. Sonst, ja. Ich habe teilweise ganz stumpf einfach bei Google nach Kinderbildern gesucht. Das wird im Nachhinein sehr seltsam in der Suchanfrage wahrscheinlich. Aber das ein bisschen als Referenz für die Proportion, da die für mich erst noch ein bisschen ungewohnt waren. Genau, ja.
Das ist ja, wo du gerade sagst, auch diesen Lesefluss. Ich kann mich an eine Szene tatsächlich, ich werde sie nicht so sehr verraten, weil sie aus dem allerletzten Buch auf den allerletzten Seiten ist, aber da sehen wir so eine Nahaufnahme. Was machst du generell oft, dass wir relativ nah rangehen an die Gesichter und auch nicht das komplette Gesicht sehen, sondern meinetwegen auch nur die Augenpartie oder so. Und ich sehe jemand, ich glaube, hackt oder baut irgendetwas auf einer zusammen. Und wir sehen so einen leichten Schiff, wir sehen im Hintergrund aus Sicht des Lesenden hinten links Menschen stehen. Und dann sehen wir die Figur vorne was machen und dann sehen wir das leicht quasi selbe Pinsel nochmal verrückt, aber auch mit einer Drehung in der Kameraperspektive, sodass die Gesichter eher noch von vorne zu sehen sind. Also ganz leicht, wirkt damit super filmisch irgendwie auch und ich habe das Gefühl, als wäre das was, worüber du dir sehr bewusst Gedanken gemacht hast. Gerade so Perspektiven, gerade so flüssige Übergänge von Szenen ineinander oder innerhalb einer Szene, beispielsweise auch bei Action. Stimmt das? Ist das so was, wo du dir relativ konkret Gedanken gemacht hast, auch über das Seitenlayout?
Das versuche ich auf jeden Fall. Also ich weiß, dass ich an meinem Paneling immer noch viel arbeiten muss, aber etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Also ich brauche sehr lange dafür. Mein Storyboarding dauert auch viel zu lang. Aber es ist ja ein Aspekt, den ich beim Comic machen mit am spannendsten finde, wo ich auch gerne neue Sachen ausprobiere. Sie gehen nicht immer auf, manchmal gehen auch Sachen schief. Ich versuche es auch, dass es ein bisschen, ich versuche schon, dass es ein bisschen filmischer wirkt. Also vorher, bei älteren Werken, habe ich das noch nicht so gut hinbekommen, weshalb ich daran auch arbeite. Auch mehr Perspektiven einsetze, etc. Das habe ich auch beim Schiff der verlorenen Kinder wirklich angefangen, mehr einzusetzen. Ich habe einfach über die Bände hinweg so viel gelernt. Das hat das Projekt nochmal spannender für mich gemacht. Lese selbst mehr Mangas als Comics, also eigentlich fast hauptsächlich Mangas. Ich weiß nicht, ob es da mehr herkommt, dass ich näher an die Gesichter rangehe. Ich denke, das ist schon ein Unterschied zum franco-belgischen Comic zum Beispiel, wo man auch mehr Weitaufnahmen hat, bei Totalen etc. Das ist beim Manga schon öfters wirklich näher an die Figuren dran. Ich denke, das kommt auch ein bisschen aus der Richtung.
Würdest du sagen, dass deine Darstellung von Action, die hier auch mehrfach in den Bänden vorkommt, wir haben Kämpfe und wir haben auch nicht wenige Kämpfe und sie sind zeitweise sehr brutal. Das ist kein für kleine Kinder unbetreutes Dings. Auf jeden Fall nicht, gar nicht, nee. Ganz im Gegenteil, das sind Schädel, das sind Köpfe, da ist ein Blut, da werden Dinge abgebissen. Also wer genau guckt, findet da Dinge. Denken wir besser kein zweites Mal drüber nach. Wie bist du an die Action gegangen? Würdest du auch sagen, dass es da durchaus Parallelen auch gibt zu manga-esken Comics?
Ja, kann ich gut vorstellen. Action-Szenen machen immer sehr viel Spaß zum Zeichnen. Das ist einfach was mir Freude bereitet. So ein bisschen mehr als ganz klassische Dialogszenen. Das wird manchmal ein bisschen schwieriger. Da habe ich manchmal das Gefühl, da gehen mir so ein bisschen die Einstellungen aus oder die Ideen, wie ich das Ganze auch spannend vermitteln kann. Wobei ich gleichzeitig sagen muss, also die Szenen zwischen den zwei Mädchen beispielsweise, wenn sie sich in Ruhe unterhalten können, auch zu einem meiner Lieblingsszenen. Aber ansonsten, ja, Action ist natürlich, es macht Spaß, sich da was auszudenken, die Choreografie sich auszudenken, wie es über die Seiten fließt, wo die großen Panels hingehören, wo die kleinen. Da hatte ich auch teilweise viel Freiheiten, teilweise natürlich, wenn es direkt für die Haupthandlung sehr wichtig war, hatte ich genauere Vorgaben, wie das nachher aussieht.
Also absolut, also du hast die Szene mit den beiden Damen angesprochen. Also den Bechdel-Test hat die Reihe auf jeden Fall überstanden. Keine Sorge, das kriegen wir hin. Toi, toi, toi. Wollte vorhin, und das ist natürlich vielleicht auch mal ein spannender Insight, weil du gesagt hattest, dass nicht alles so, wie du es dir vorgestellt hast und vielleicht nochmal drüber gearbeitet und so. Gibt es eine Sache auf Artwork-Ebene in den vier Bänden, wo du im Nachhinein sagst, die hättest du vielleicht doch lieber anders gemacht?
Ganz konkret die Augen der Hauptfigur von Leo.
Okay.
Ich bin nicht zufrieden mit denen. Die hätte ich gerne anders gemacht. Und teilweise seine Frisur auch, ja. Also es passt zu seinem Charakter. Er hat dieses Bärenfell und dementsprechend habe ich ihm auch ein bisschen buschige Augenbrauen gegeben und auch diese kurzen Haare, die auch ein bisschen fellmäßig aussehen. Ich bin nur im Zeichenspiel ja nicht mehr ganz gut mit ihm zurechtgekommen. Dementsprechend ist es wahrscheinlich gerne im Nachhinein ein bisschen abgeändert.
Sehr gut, Dankeschön. Danke für diesen wichtigen Insight, das macht so Podcasts immer total wertvoll. Boris, jetzt haben wir ja hier was, wo du sagtest, du hättest dir die Geschichte ursprünglich vorstellen können als Comic, als Kinderbuch, als Horrorgeschichte und tatsächlich steckt das ja alles irgendwie auch drin in diesen vier Bänden und ich habe mich beim Lesen tatsächlich gefragt, ob das zum Beispiel was ist, was ich mit meinen Kids lesen kann. Die sind jetzt auf jeden Fall maximal erste Klasse und nee, ist es nicht. Das ist also, wenn überhaupt was, da würde ich jetzt also gar nicht machen. Aus verschiedenen Gründen. Nicht nur, weil natürlich auch der Gewaltgrad teilweise sehr ausgeprägter ist und auch nicht nur, weil auf physischer, sondern auch auf psychischer Ebene da eine Gewalt natürlich eine große Rolle spielt, sondern auch, weil ich glaube, dass es teilweise einfach so inhaltlich zu viel wäre. Die Bilder, das würden sich alles ist zu komplex noch für das Alter auf jeden Fall. Was ist denn deines Erachtens eigentlich so die Zielgruppe? Was ist es denn jetzt letztlich geworden? Horrorfans? Erwachsene, volljährige Horrorfans? Wer ist jetzt eigentlich die Zielgruppe eurer Geschichte?
Glaube, das ist eine Sache, die ist ganz schwer. Ich versuche nicht über Zielgruppen nachzudenken, während ich schreibe. Also, wenn ich ein Kinderbuch schreibe, ich mache ja Kinderbuch, Jugendbuch, Erwachsenenbuch, alles Mögliche. Das heißt, da ist mir schon klar, dass ich bestimmte Fremdworte nicht benutze, Satzkonstruktionen. Also das sind Dinge, die sind einem natürlich bewusst. Aber ich finde, das muss organisch kommen. Dann auch aus der Perspektive des Kindes. Das muss alles sich organisch entwickeln, ein Werk. Und wer es dann später liest, das ist dann die Entscheidung, die sich dafür entscheiden. Wir haben das damals. Es ist ja eben nicht bei Thunfisch erschienen, sondern im Splitter-Programm, also bewusst im Erwachsenenprogramm. Und dort hat Splitter 3 Altersklassifizierungen. Im Erwachsenenprogramm haben sie gesagt, ab 14, ab 16 oder ab 18, was ziemlich selbsterklärend ist, zumindest ab 18. Und wir haben es da gesagt, nee, aber dann kann es in die ab 14 Sache rein, weil es eben nicht durch extrem explizit und durch die nicht fotorealistischen Zeichnungen, sondern auch symbolischen Zeichnungen von Frauke, die einfach das Ganze nicht mit, was weiß ich, in Jurassic Park wird jemand von der Toilette gefressen und das ist ein Film ab 12. Also von dem her kann man ja auch sagen, das geht auf jeden Fall. Und das Spannende für mich ist immer, in dem Fall gewesen, der erste Band von der Reihe wurde ja von dem Krefelder Preis für fantastische Literatur ausgezeichnet. Die machen alle 2 Jahre eine Ausschreibung. Buch und Comic kann dort sein. Und das richtet sich eigentlich an Erwachsene. Und dort wurden wir ausgezeichnet. Und gleichzeitig sind wir auf einer Leseliste von Boys and Books gelandet, also einer Plattform, die sich vor allem an Jungs richtet, aber eben auch an Mädchen, wo man sagt, wie kriegt man Lesefaule zum Lesen? Und erscheint alle halbe Jahr. Und dort wurden wir in der Kategorie ab 12 ausgezeichnet. Und ich glaube, das trifft uns auch genau wieder, dass man es eben nicht weiß, dass die einen und die anderen uns auszeichnen. Die einen empfehlen uns ab 12 und die anderen schreiben in der Rezension auf keinen Fall für Kinder geeignet. Und genau dieses Spannungsfeld ist ja da, weil die einen Kinder gucken Wednesday in der Grundschule, also ich habe eine Tochter in der Grundschule, ich weiß das, denen kannst du dann nicht hinterher sagen, ob das gesund ist, dass sie das gucken, ist eine andere Frage. Aber dass du dann sagst, oh, ihr habt Angst vor dem Comic, das funktioniert nicht. Ich glaube, das Problem wäre hier bei Kindern, Jugendlichen, dass sie, wie du sagst, die Details von den Zeichnungen, dass sie gar nicht alles mitkriegen und auch das, was alles zwischen den Zeilen oder unterschwellig an Eindeutungen läuft, ist in den meisten Fällen dann nicht zu verstehen und somit nicht ganz zu genießen. Aber trotzdem liest man ja manchmal mit 14, 13 schon Klassiker, die man eigentlich erst mit 25, 30 verstehen würde. Aber man tut's halt, weil man neugierig ist. Und darum ist das immer schwer, eine Zielgruppe genau festzulegen. Aber irgendwo in diesem schwammigen Bereich, Jugend, Erwachsene, was auch immer, als Kindercomic würde ich ihn halt nicht bezeichnen.
Ich sehe hier, weil du auch so letztlich ja so ein bisschen, ist die Frage auch der Symboliken ein. Ich sehe drei Level an Symboliken und jeder würde mich interessieren, wie sie eigentlich da reingekommen sind ins Buch. Einmal die ganz offensichtliche Symbolik, nämlich die popkulturellen Bezüge. Es gibt eine Handvoll einfach Dinge, die kennen wir woanders her. Ich habe mal ein konkretes Beispiel. Ich habe ein Superman-Symbol irgendwo gesehen, auch glaube ich einen der letzten Bücher. Und es gibt hin und wieder popkulturelle Dinge oder ohne jetzt das im Detail zu verraten, aber von diesem Nachtturm, Schattenturm, wie auch immer er heißt, da sehe ich ein Stück weit, vielleicht ist das auch, hat es an Matrix erinnert zeitweise. Sind diese woher kommen diese popkulturellen Referenzen und Einflüsse? Sind die im Artwork-Prozess entstanden oder schon standen die schon im Skript?
Den Matrix sehe ich überhaupt nicht, das ist lustig.
Okay.
Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, aber was unterbewusst passiert oder was Frauke tut, weiß ich ja auch nicht alles. Und der Superman-Anzug, der ist mit drin. Wir haben einen Superhelden-Anzug mit drin. Also weil es eben um bestehende Superhelden und die Fantasie von Felix, um nicht zu viel verraten, das als Konterpunkt gibt. Und wir hatten auch, der Anfang ist an Maurice Sendak, wo die wilden Kerle wohnen, angelehnt. Was ein Bilderbuch ab 3 ist, was mir dann immer Spaß macht, ein Kontrastprogramm zu setzen, dass du sagst, das ist für 3-Jährige, aber der Comic ist es überhaupt nicht. Und die klassische Kunst ist ja auch versteckt, immer wieder, irgend sowas. Und es ist eine Welt, in der die Popkultur ja stattfindet und die da ist. Und es geht auch ums Geschichtenerzählen in dieser Geschichte. Und da müssen natürlich Referenzen zu bestehenden Geschichten da sein, finde ich, damit es glaubwürdig und es ist logisch. Aber Matrix würde mich jetzt interessieren, habe ich nicht gesehen. Sozusagen.
Naja, also ich sag mal so, in Matrix gibt es ja die Szenen, die dann wieder nicht in der echten Welt spielen, also nicht in der Simulation, wo die Menschen quasi Batterien drin sind.
Und ach ja.
Das ist dann schon einfach eine Batterie, die sich aus Menschen speist, sagen wir mal. In Matrix. Damit habe ich nichts gespoilt. Ja. So, aber gerade, was mich ganz spannend, wo ich gerade drüber blätter und du von echter Kunst gesprochen hattest, echten Verweisen. Tatsächlich, liebe Frauke, habe ich hin und wieder ja eben Bilder, Fotos gezeichnet von dir im Artwork gesehen, die mich an, wie heißt der? Heißt der Hieronymus Bosch, heißt der, glaube ich, oder was erinnert. War das deine Idee? Finde ich geil.
Also wir hatten beim Rittenband, bei dem Turm, da hatte ich von Boris als Idee für die die Monster, die dort leben, ein Gemälde von Füßli bekommen, vom Nachtmar. Mhm. Ganz aus, relativ bekannt, auch ziemlich klasse. Und da habe ich mich natürlich dann dafür bedient. Also das ist so ein bisschen die Inspiration gewesen für den Nachtturm und für deren Bewohner. Und bei dem Folgeband habe ich, also in der Szene, die du gerade gezeigt hattest, kam ich halt darauf, dann auch da klassische Gemälde als Vorbilder zu nehmen, die passend sind für das, was gerade geredet wird. Also wir kommen natürlich dann auch ein bisschen aus dem Kontext raus.
Mhm. Was hat es eigentlich mit den immer wieder auftauchenden Faltern, das werden wohl so Motten oder Schmetterlinge sein, was hat es mit denen auf sich? Für was stehen die vielleicht auch?
Das ist relativ offen gehalten. Also es wird immer wieder hinterfragt, was sie darstellen wollen. Sie tauchen auch überall auf. Ganz am Ende passiert auch was mit ihnen. Mhm. Aber ich denke, ja.
Gut, sie sind ja ein Stück weit ein Zeichen des Lebens, das entsteht aus etwas, das vorher halt keine Motte war, sondern eben eingepuppt war zum Beispiel oder eine Raupe. Also letztlich ist es ähnlich wie Schmetterlinge ja zum Beispiel generell ein Zeichen des Lebens und ein positiver Aspekt. Und sagen wir mal, das ist vielleicht auch eine gewisse Parallele, die man hier aus der Story rausziehen kann.
Ja. Und es im Nachfall da.
Es sind Nachtfalter, absolut.
Also, danke. Immer noch dunkel. Du hast keine bunten Schmetterlinge ja dabei, sondern ja, sind immer die schwarzen und damit passen sie sehr gut.
Genau, Richtung Motte geschoben. Aber wo wir gerade von Schwarz sprechen, da auf jeden Fall nochmal kurz zum Artwork, Frauke. Generell die Farbwahl. Mich würde interessieren, wie du es gemacht hast, daran zu gehen, was die Koloration angeht. Kolorierung sagen wir. Ich darf nicht Koloration sagen, Kolorierung. Wie sieht das aus? Das sind ja teilweise recht kalte Farben, da gibt es aber wieder warme Momente. Wann hast du dich für welche Farben entschieden und warum?
Ich hatte, wie gesagt, vorher nicht so viele Berührungspunkte mit dem Genre Horror an sich. Also ich bin auch niemand, der Horrorfilme anschaut. Ich habe Angst davor. Ich habe dann versucht, ein bisschen zu recherchieren, welche Richtung ich gehen kann, weil das Genre an sich interessiert mich sehr. Also ich bin dann jemand, der schaut sich dann Essays oder Videobesprechungen von Spielen oder Filmen oder Büchern etc. dazu an. Das ist für mich jetzt mehr, als sie dann zu lesen oder zu erfahren. Ich bin, glaube ich, auf Screenshots von der Serie Home Sweet Home, das ist eine koreanische Serie, gestoßen. Die hatten eine sehr starke bunte Beleuchtung gehabt, also mit diesen klassischen Farbkontrasten, orange, grün, etc. Und davon habe ich am Anfang stark inspirieren lassen. Also ich verwende gerne kräftige Farben. Ich habe mittlerweile ein sehr gutes Display, das die Farben auch ordentlich anzeigt. Das macht es deutlich einfacher als vorher. Es ist viel Trial and Error. Ich probiere viele Sachen aus. Manche funktionieren, manche nicht. Ich schaue, was funktioniert, was nicht. Ich habe für die Serie eine andere Technik ausprobiert, wie ich an die Koloration angehe. Eine, die es einem erlaubt, sehr schnell auf die Farbstimmung zu wechseln und eben Dinge auszuwählen, ohne dass ich alles von vorne nochmal anfangen muss. Was für ein Prozess, ja, experimenteller gemacht hat. Ich habe auch über die Bände hinaus mich ein bisschen geändert, wie ich die Koloration genau angehe. Sie wird nachher ein bisschen malerischer teilweise. Sie richtet sich natürlich auch ein bisschen nach den verschiedenen Schauplätzen, wo es darstellt. Also verschiedene Schauplätze haben bestimmte Farbschemata. Bisschen nach den emotionalen. Es gibt Signalfarben in Kämpfen. Es gab, glaube ich, im zweiten Band hatte ich ein sehr schrilles Pink im Hintergrund gehabt, wenn die Monster aufgetaucht sind. Der Kontrast zwischen eben diesen Farbflächen und strukturierten Flächen daneben habe ich auch oft eingesetzt und auch damit experimentiert. Es ist viel, viel Prozess. Das ist, ich kann gar nicht ganz konkret sagen, wie ich konkret auf welche Forschung gekommen bin. Ja.
Weil du gerade auch deine Technik nochmal kurz erwähnt hattest, dieser Podcast wird gehört von vielen Menschen aus der deutschsprachigen Comic-Szene, die selbst kreativ in irgendeiner Form auch an den, einfach an der Szene und an der Produktion von Comics beteiligt sind. Was für Display hast du gerade, wenn du sagst, du hast eins, das gute Farben darstellt? Wie arbeitest du eigentlich?
Also ich zeichne die Linien, für die Wände habe ich die Linien immer noch analog gezeichnet. Koloration ist dann Eclipse Studio Paint, in meinem Fall jetzt dann auf dem iPad. Ist natürlich ein sehr teures Gerät. Ich habe vorher lange auch andere Sachen benutzt, die deutlich billiger sind, die genauso gut funktionieren. Beim iPad ist einfach das Display ist einfach super, was die Farbdarstellung angeht. Einen kalibrierten Monitor, der kostet auch ein Heidengeld. Funktioniert einfach für mich auf dem iPad super. Ich mag das Gefühl, direkt auf dem Bildschirm zu arbeiten. Ich habe auch kein Problem mit der sehr glatten Oberfläche. Das ist bei anderen Künstlern, die machen natürlich lieber eine Folie oben drauf, aber das verfälscht mir wieder ein bisschen zu sehr die Farben. Ja, also ich würde nicht sagen, dass man es braucht. Definitiv nicht. Also wenn es jemals kaputt gehen würde, weiß ich nicht, ob ich mir nochmal ein neues leisten würde. Aber ist für mich so gerade das präferierte Gerät. Ist auch praktisch, was ich überall mit hinnehmen kann.
Da würde mich, weil ich eben davon ausgehe, dass der Prozess der Artwork-Erstellung ein ganzes Stück zeitaufwendiger ist als das Skripten selbst, würde mich mal interessieren, wieso aktuell dein Alltag, dein Berufsalltag so aussieht. Denn ich hatte ja bereits zu Beginn erwähnt, dass du auch andere Sachen noch parallel gemacht hast und so. Lass mich halt, du stehst morgens auf, arbeitest dann 18 Stunden, gehst dann erschöpft ins Bett, oder?
Nein, also es kommt speziell bei Comicarbeit dadurch, dass die einzelnen Arbeitsschritte unterschiedlich viel Zeit brauchen. Also beim Storyboard brauche ich noch viel Zeit zum Nachdenken. Nachher ist es ein Abarbeiten von Schritten. Da kann ich mir ganz konkret sagen, ich brauche so und so viele Stunden für den und den Schritt. Das ist dann einfacher planbar. Ich arbeite zurzeit Teilzeit noch angestellt in der Bildredaktion von einem Online-Magazin. Darf da die Header und Vignetten von Artikeln gestalten. Das ist einfach auch eine sehr gute Ergänzung zur sehr langwierigen Comicarbeit, wo ich dann länger an einem Projekt arbeite. Da habe ich dann 4 bis 8 Stunden für einen Artikel Maximalzeit. Ist auch Zusammenarbeit direkt mit anderen Redakteuren, mit anderen Leuten konkret. Das heißt, man sitzt nicht nur ganz allein, sondern hat zumindest Ja gut, ich arbeite nun kann auch remote. Aber mein Bildschirm noch ein bisschen Kontakt mit der Außenwelt. Das heißt, es ist schwer zu sagen, wie konkret mein Arbeitstag aussehen würde. Es ändert sich nachdem, was Projekte ich gerade habe, was für ein Workload gerade ansteht. Gegen Ende vor Deadlines ist immer eng. Da geht es dann auch ja die höheren Stundenzahlen pro Tag rein. Aber ja, das ist einfach so. Das schwankt, das ist so das Übliche für selbstständige Arbeiten.
So als kompletter Laie ist es für mich halt mega beeindruckend, wie allein schon quantitativ viel da in den letzten Jahren von dir erschienen ist. Und auch noch gut gleichzeitig, qualitativ auch auf dem hohen Level und das parallel zu einem Job, den du eben auch noch machst. Ich weiß nicht, ob ich da applaudieren sollte oder ob ich das einfach nur großartig finde. Finde ich ganz toll. Das ist eine sehr beeindruckende Leistung und auch, glaube ich, stellvertretend dafür, was viele Artists da draußen generell einfach so machen. Denn von der reinen Comic-Arbeit werden die wenigsten davon erleben können. Viele davon machen ja parallel noch Illustrationsjobs oder haben irgendeine Teilzeitanstellung. Ich glaube, da würde ich mir wünschen, dass es insgesamt für die Comic-Artists und die Comic-Szene dann auch deutlich, auch vor allem finanziell erfolgreicher auf langfristig aussieht. Zwei Punkte würde ich gern zum Ende unseres Gesprächs auf jeden Fall noch einbringen. Zwei Fragen, nämlich zum einen die Frage, ob ihr letztlich ein bisschen vielleicht auch auf einer symbolischen Ebene mit den vier Bänden dem Publikum was mitgeben wollt. Mal einen Interpretationsansatz. Das ist ja nun ein sehr düsteres Setting. Ich meine, wir reden hier von diesem, ich krieg den Turm nicht zusammen, es war der Nachtturm, war es, oder Nachtlichtturm? Nachtturm, danke. Also eine dunkle, düstere Welt auf dem Schiff, auf dem das meiste der Story stattfindet, sind diese Monster in bedrohlichen Situationen, teilweise grotesk, brutale Situationen, in denen sich da die Kinder, sind es ja, gefangen sehen. Und trotzdem gibt es da immer diesen Hoffnungsschimmer, der vor allem durch unsere vier Protagonistinnen mitgeteilt wird. Das habe ich positiv interpretiert. Ein Hoffnungsschimmer in dunklen Zeiten. Ist das eine Botschaft, die ihr vielleicht mit dieser Reihe mitgeben wollt? Und wenn nein, gibt es einen anderen. Wenn ja, ist das, habe ich das, war das eine Absicht?
Botschaft ist mir immer zu einfach, also zu plakativ gesagt. Ich möchte nicht sagen, ich habe eine Botschaft in dem Sinn, aber da kommt das große Aber. Es ist dieses Hoffnung oder es ist dieses Trotzdem-Gefühl oder wie ich immer mal wieder auch gedacht habe, wo es hieß, Dystopien sind so negativ, wo ich aber mal gesagt habe, viele Dystopien sind gar nicht so negativ, weil sie den Hauptfiguren einen Grund zu kämpfen und den Mut zu kämpfen und das alles geben. Und dann finde ich das, ich möchte auf dem Schiff nicht landen, um Gottes Willen, aber in der Kunst, in der Vorstellung finde ich das manchmal positiver, wie du eben sagst, in so einem Hoffnungsschimmer, einfach dieses, hier ist ein Widerstand und wir wehren uns. Diese Entscheidung, wir wehren uns, wir lassen uns jetzt eben nicht unterkriegen. Wir treten an gegen den Werwolf, so beginnt ja alles oder sowas. Und das ist für mich tatsächlich dann so eher ein gutes Gefühl, wenn du was überwindest. Und dann, je schlimmer es ist und du überwindest was, ist immer umso besser. Wenn du es nicht überwindest, geht's natürlich dann doch, es wird ja dann, also es ist kein so Kafka oder einige andere Erzählungen gibt es ja doch, die sehr übel enden dann auch oder gar nicht enden oder in Endlosschleife stecken. Das ist wieder was anderes. Aber ich glaube, am Setting, ja, man muss sich drauf einlassen, klar, dann wollen. Ich will jetzt, wenn du nur happy Bilder haben willst, dann ist das jetzt schlecht, sich das anzugucken. Aber ansonsten glaube ich schon, das ist, ja, Mut machen. Das ist aber wie jetzt würde ich das bewirken. Ich erzähle, um es zu erzählen und Frauke setzt das dann um oder so, aber meine erste Intention zu erzählen ist, weil mir die Geschichte umgeht und was der Leser sich rausholt. Ich hoffe immer, dass er möglichst viel für sich rausholt durch das Lesen, alles Mögliche, dass es Gedanken anstößt, Gefühle und sonst was, in all den Werken, die ich mache. Das ist die Intention, aber dass ich sage nicht, du musst genau das dir rausziehen, das fände ich vermessen, wenn ich das vorgeben will. Aber für mich hat das Gefühl, dass es nicht so negativ ist. Ja.
Frauke, ich weiß nicht, ob du was ergänzen möchtest oder ob wir vielleicht noch zum Abschluss dann auf die letzte Frage aus der Community zu sprechen kommen wollen.
Nee, also ich finde es auch bei seinen Geschichten eben so schön, dass die Botschaft nicht so plakativ in den Vordergrund gerückt wird. Und ich, ja genau, dementsprechend, ich würde auch sagen, Allein das Aktivwerden der Kinder auch von sich raus und nicht nur durch die äußeren Umstände alleine ist schon ein Hoffnungsschimmer.
Vielen Dank. Dann schließen wir mit einer Frage, die letztlich ein Blick in die Glaskugel ist, verbunden mit einem konkreten Pitch. Natürlich wollen wir alle wissen, ob ihr nicht vielleicht schon über neue Projekte, gemeinsame Projekte nachdenkt oder vielleicht auch erstmal euch auf andere eigene Projekte konzentrieren wollt. Aber konkret gibt es hier auch den Vorschlag bzw. die Frage, ob es ein nächstes Comic-Projekt von euch geben würde ohne Worte. Er findet nämlich hier aus dem Publikum, dass das gut passen würde. Also quasi ein Setting vorgegeben ohne Worte. Ich habe zuletzt, das habe ich gelesen, Love heißt die Reihe, erscheint bei Tokyo Pop. Nur Tiere. Und das hat auch gut über Mimik funktioniert, selbst bei Tieren. Oder Flow läuft gerade in den deutschen Kinos. Könnt ihr einen Blick für uns in die Glaskugel werfen, lieber Boris?
Ja, da wollte ich jetzt fast sagen, ja, das wird einfach für mich. Ich schicke Frauke eine weiße Seite und lass Frauke machen und sage, ich bin zum Drittel beteiligt. Ohne Worte, dann bin ich ja ganz raus. Aber nee, ich fand, ich habe von In einem fremden Land von Sean Tan war auch ohne Worte, wenn ich mich recht erinnere. Aber das habe ich vor über 10 Jahren gelesen. Aber das... ich glaube, dass Frauke das sehr, sehr gut könnte, dass ich mich sehr zusammenreißen müsste. Also
für die Frage auch ein bisschen frech, muss ich sagen. Ich finde die ziemlich frech. Ja.
Aber ich fände es genau deshalb vielleicht auch mal faszinierend für mich, weil ich muss ja Worte wählen, um eine Geschichte für Frauke plausibel zu machen, die sie dann im Bilderband, wenn wir es zusammen machen, tatsächlich, die ohne Worte funktioniert. Und jemanden, der wirklich hauptberuflich schreibe ich ja Romane und die Comics kommen dazu. Das heißt, mein Haupterwerb und mein Denken sind Worte. Also die meisten denken in Worten, aber so weißt du, was ich meine. Und mir das zu nehmen, ist eine total tolle Herausforderung. Also von dem her, ich könnte es mir theoretisch vorstellen. Okay. Aber es müsste einen konkreten Grund geben, warum etwas jetzt genau ohne Worte stattfinden muss. Und ich hatte das Gefühl, ich würde mir was nehmen. Aber ja, also ich sage nie grundsätzlich nein zu irgendwie. Also, Moment. Es gibt Dinge, zu denen sage ich sicher grundsätzlich nein, aber nicht an einer Formalie zu sagen, willst du dich da ausprobieren oder sowas. Warum nicht?
Und Volker, wie sieht's aus? Arbeitet ihr oder denkt ihr schon über gemeinsame neue Projekte nach oder ist erstmal was anderes am Start?
Ich weiß gar nicht, wie ich dazu sagen kann.
Nachdenken kann man immer.
Grundsätzlich denken wir kommende Projekte nach, ja, das auf jeden Fall. Genau.
Was können wir konkret von dir als nächstes erwarten? Gibt es Spaß, was du verraten kannst, willst, darfst?
Nein, also ich arbeite zurzeit das läuft ein bisschen nebenher, deswegen kann ich nicht genau sagen, wann das jetzt konkret rauskommen wird. Ich arbeite an einer kleinen Serie mit einem anderen Autor in dem Fall. So eine Western-Steampunk-Geschichte. Genau, aber ja. Da kann ich noch nicht konkret sagen, wann es jetzt wirklich erscheinen.
Sehr gut. Und Boris, du hattest gemeint, du bist auch schon an was Neuem dran, ne?
Ich habe jetzt kein Comic sozusagen. Ich bin an einer Kinderbuchserie und dann kommt noch, jetzt ist alles eben noch nicht konkret, aber wird in der zweiten Jahreshälfte erscheinen, der erste Band. Und noch was für Erwachsene, düster, was sehr gut zum heutigen Podcast gepasst hätte, wenn ich drüber reden dürfte.
Sehr gut. Ja. Liebes Publikum, wenn ihr das auf jeden Fall nicht verpassen wollt, wovon ich euch auf jeden Fall überzeugen möchte und dringend zu raten möchte, dann schaut unbedingt mal in die Shownotes, denn dort gibt es alle relevanten Links zu Boris und zu Frauke, also zur Website, zu relevanten Social-Media-Auftritten. So könnt ihr auf jeden Fall da am Ball bleiben, folgen, abonnieren, liken und sonst was für spannende Dinge tun, um wie gesagt mitzubekommen, was die beiden sonst noch so anstellen. Und außerdem möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr gerne mal rumkommen könnt auf tele-stammtisch.de/discord. Das ist unser Community-Hub. Auf diesem Community-Hub tummeln sich inzwischen eine ganze Menge Menschen rum und unterhalten sich mit uns über aktuelle Filme, Serien und Comics. Denn ihr wisst, die Telestammtisch gibt es zweimal. Einmal als Film- und Serien-Podcast und einmal als Comic-Podcast. Und das trifft eine ganze Menge Menschen gleichzeitig, die alle Bock haben, sich mit uns und euch auszutauschen. Kommt rum, tele-stammtisch.de/discord und sagt uns mal oder mir mal konkret, ob ihr auch bereits lesen konntet, was hier die Frauke zum Beispiel auch bei Fly Me to the Moon gemacht hat oder aber eben bei den anderen Sachen, die beim Splitter Verlag erschienen sind. Ich hab Bock und ihr bestimmt auch. Liebe Frauke, lieber Boris, es war mir eine wahre Freude. Vielen Dank.
Danke dir für die Einladung. War großartig da.
Ja, danke ebenso.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.